Hallo Leute, schön, dass ihr einschaltet zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die uns und vielleicht auch euch zu Hause bewegen. Heute soll es um den Papst als Putin-Versteher gehen. Der Papst fordert die Ukraine auf, die weiße Fahne zu hissen. Aus Moskau bekommt er dafür Beifall, denn er spielt damit das Spiel des russischen Diktators Putin. Wir wollen uns heute fragen, ob es für den Papst Franziskus Zeit ist, endlich in Rente zu gehen.
Ja, was ist genau passiert? Der Papst hat einem Schweizer Rundfunksender ein Interview gegeben. Das erscheint zwar erst am 20. März, aber einigen Leuten schien es offenbar so spektakulär, was er gesagt hat, dass jetzt schon Auszüge bekannt geworden sind. Und dabei hat der Papst die Ukraine aufgefordert, den Mut zu haben, die weiße Fahne zu hissen und ein Ende des Krieges mit Russland auszuhandeln. Er sagte wörtlich, schämt euch nicht zu verhandeln, bevor es noch schlimmer wird. Der Papst sagte weiter, dass der Stärkste derjenige ist, der die Situation betrachtet, an die Menschen denkt, den Mut der weißen Fahne hat und verhandelt. Verhandeln ist niemals sich ergeben. Es ist der Mut, das Land nicht in den Selbstmord zu führen. So die Übersetzung, die unter anderem von Tagesschau.de verbreitet wurde. Die Ukraine hat daraufhin natürlich gesagt, huch, soll das jetzt rechte Backe, linke Backe sein? Und bestellte den vatikanischen Botschafter ein. Es gab international und auch in Deutschland viel und sehr heftige Kritik an den Äußerungen. Außer natürlich von Sarah Wagenknecht, die dem Papst zur Seite sprang und ihre häufig vorgetragene Sichtweise erneuert hat. Nämlich, dass irgendwie man ja Wladimir Putin endlich mal machen lasse solle. So kam es jedenfalls bei mir an. Aber warum äußert sich der Papst eigentlich dazu? Und wie muss man seine Position bewerten? Und natürlich auch, wie steht es in der Ukraine gerade? Der Papst hat das ja nicht ganz ohne Anlass getan. Denn gleichzeitig ist dieser Krieg für viele Menschen im Westen ziemlich stark in den Hintergrund gerückt.
Ja, und warum machen wir diese Sendung? Wir wollen die Äußerungen des Papstes als Anlass nutzen, um nicht nur über den Papst und seine Kirche zu sprechen, sondern auch mal wieder die Ukraine in den Vordergrund zu rücken. In den letzten Wochen liest und hört man immer wieder, die Ukraine soll ihre Niederlage anerkennen, muss sich mit dieser Niederlage auseinandersetzen. Und wir wollen heute in der Sendung besprechen, warum genau solche Aussagen so gefährlich sind. Ja, als ich das gehört habe, diese Aussagen vom Papst, war das ehrlich gesagt für mich jetzt nicht so krass überraschend. Ich habe ehrlich gesagt eher gedacht, warum hat man nicht schon in den Wochen vorher immer wieder laut aufgeschrien, weil ich das leise schon in Talkshows, schon in Interviews gelesen, gehört habe die letzten Wochen, dass man immer wieder über die Ukraine so spricht, als hätten die den Krieg mit angefangen, als würden die sich um irgendwie Land streiten, wo beide einfach mal so ohne irgendwie groß nachzudenken, in den Krieg gegangen sind. Und jetzt muss man anerkennen, dass das Land, das ja die Ukraine versucht zu bekommen, ihr nicht zusteht. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Und ich ärgere mich, dass dieses falsche Narrativ von hier gibt's nicht einen Aggressor, sondern hier gibt's zwei Aggressoren, die einfach so miteinander streiten und jetzt müssen sie sich auch mal langsam wieder vertragen, so verbreitet wird. Und ich finde, du hast es gerade schon angesprochen, so Charaktere wie Sarah Wagenknecht und so erzählen diese Geschichte schon länger. Ich finde aber nicht, dass es richtiger wird, nur weil jetzt mehr Zeit ins Land gekommen ist und Falsches bleibt falsch. Und ich reg mich drüber auf, dass das überhaupt sagbar ist und dass eine Instanz wie der Papst, und wir werden heute sicherlich auch über Kritik am Papst und der Kirche sprechen, aber er ist nun mal in unserer Welt eine Instanz, das so leicht verbreitet, ist, glaube ich, nur ein Resultat aus letzten Wochen und Monaten, wo ganz viel sagbarer geworden ist in dieser Situation. Und ich finde es wichtig, auch nochmal drüber zu sprechen, wie unsagbar das ist. Und dass gerade solche Worte wie Scham, habt keine Scham und habt Mut, das finde ich so falsch, wenn man das an die Ukraine richtet.
Ja. Das ist, grundsätzlich sehe ich hier vielleicht mal so ein bisschen, ich glaube, ich muss von meinem Papst-Hate erstmal ein bisschen runter und objektiver rangehen, weil ich bin schon einigermaßen erbitterter Gegner der ganzen Papsterei, dieses Apparates. Aber erstmal so ein bisschen von oben betrachtet, haben wir das ja in ganz vielen Konflikten, dass Leute von draußen sagen, verhandelt mal, obwohl die eine Partei überhaupt gar kein Interesse hat zu verhandeln. Und Das ist in diesem Fall beim Papst auch das, glaube ich, Merkwürdigste bei dieser Aussage. Und es findet sich bei ganz vielen Putin-Verstehern auch im Westen, nämlich so zu tun, als läge es der an der Ukraine, dass nicht verhandelt wird. Putin hat oft und oft gesagt und durch seine komischen Sprecher das Leute ausrichten lassen, dass er überhaupt gar kein Interesse an Verhandlungen hat, sondern er will einfach die gesamte Ukraine haben. Er will im Prinzip die Ziele erreichen. Das hat er fast wörtlich so gesagt. Natürlich können wir an den Verhandlungstisch gehen, wenn wir unsere Ziele erreicht haben. Und das Ziel ist die Vernichtung der Ukraine kulturell und als einzelner unabhängiger Staat. Er glaubt ja, dass die Ukraine zu Russland gehört, auch mit völlig absurden historischen Geschichtsklitterungen. Und dann zu sagen, verhandelt mal, und das an die Ukraine zu richten, das ist eine derartige Anmaßung und Realitätsverschiebung, wo ich dann aber wieder sagen würde, klar, passt total zum Papst. Weil ich finde den Papst schon immer anmaßend und realitätsverschiebend in ganz vielen Bereichen.
Was mich so erschüttert, ist schon, wenn man sich jetzt so Deutschland ansieht und auch was so in Deutschland in den Nachrichten in den letzten Wochen war, vor allem auch natürlich die ganze Diskussion um das Taurus-Waffensystem und die Lieferungen, die Scholz nicht möchte, dann sind das so die Momente, wo ich mir schon denke, ey, wenn wir nicht mal bei so einer klaren moralischen Situation wie der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, wenn wir uns da nicht mal so richtig einig drüber sind, wie läuft das ab? Wie sind die Meinungen dazu? Dann Macron, der irgendwie Scholz blamed öffentlich und sagt, okay, natürlich muss man auch irgendwie über Bodentruppen nachdenken, die in die Ukraine geschickt werden. Das sind alles für mich so Aussagen, die schon zeigen, wenn man jetzt annimmt, das hat Putin auch schon oft gesagt, aber das ist auch in seinen, würde ich sagen, in seinem politischen Wirken in den letzten Jahren deutlich geworden, und zwar eine Destabilisierung des Westens, dann gelingt ihm das gerade ganz gut. Und natürlich kann man jetzt, würde ich auch gerne gleich im Einzelnen machen, auf die Aussagen des Papstes gehen und noch mal über den Papst an sich sprechen. Aber was mich schon auch mit verunsichert, ist, dass diese Verunsicherung von Putin bis zu einem bestimmten Punkt ja zu funktionieren scheint. Und ich finde es schwierig, dass Leute das sehen und dass auch eine Politik und eine Außenpolitik das sieht und sich aber trotzdem davon verunsichern lässt. Ich würde mir wünschen, dass da ein größeres Zusammenstehen ist. Weil ich finde, es ist nicht eine Situation, ich weiß nicht, wie es dir da geht, wir haben da noch nie so richtig drüber gesprochen, aber ich finde, es ist keine Situation, wo man sagen kann, okay, jetzt lass uns irgendwie bei einer Taurus-Lieferung so aufhalten in der Diskussion, dass wir den Fokus, und zwar Demokratie und den Westen zu stabilisieren, vergessen.
Das stimmt, da bin ich komplett deiner Meinung. Es gibt allerdings ein Aber, was ich jetzt nicht in Bausch und Bogen so verwerfen wollen würde. Man kann es zum Teil an der Person Olaf Scholz festmachen, aber auch an vielen anderen Wortmeldungen. Nämlich, dass ja, man steht zur Ukraine. Ja, Deutschland hat ja auch relativ viele Waffen und relativ viel Geld geliefert an die Ukraine, stützt die Ukraine. Aber man glaubt, rote Linien ziehen zu müssen, um nicht in diesen Krieg als Kriegspartei reingezogen zu werden, einerseits, oder andererseits Putin zu Atomschlägen zu verführen. Für mich sind das alles schwierige bis falsche Erzählungen. Und warum? Weil man so tut, als könne der arme Putin gar nicht anders, wenn eine Taurus geliefert wird, als müsste er denn ja quasi Atombomben zünden und dann sei aber Deutschland daran schuld. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es eben auch Erkenntnisse und Stimmen, gerade kürzlich ein Artikel in der New York Times, dass Putin, als er in die Ecke getrieben sich fühlte, Ende 2022, Anfang 2023, schon kurz davor war, Atombomben zu verwenden in der Ukraine, und dass das mit Hilfe von Olaf Scholz und dem chinesischen Präsident Xi überhaupt nur abgewendet werden konnte, weil sich der chinesische Präsident, der für Putin sehr wichtig ist, öffentlich auf Druck von Olaf Scholz geäußert habe, wir dürfen hier keine Atombomben benutzen. Ja, ich vereinfache das ein bisschen. Ich glaube nicht, dass man das in dieser Weise vereinfachen kann. Olaf Scholz hat verhindert, dass die Atombombe geworfen wurde in der Ukraine, indem er Xi überredet hat. Das glaube ich so nicht. Ich glaube aber schon, dass natürlich es gar nicht so leicht ist, einen ideologisch irrsinnigen Mann, egomanen Mann wie Putin in eine Richtung zu bekommen, die am wenigsten gefährlich für den Rest der Welt ist.
Aber übernimmst du jetzt nicht auch schon so ein, also nur ganz am Anfang, aber ein Narrativ, also wenn wir jetzt von roten Linien sprechen, dann klammern wir ja auf, dass bereits eine rote Linie überschritten ist. Ich glaube halt, dass der Angriff auf die Ukraine die rote Linie war, die überschritten wurde und die so sehr unsere Demokratie war. Also ich würde das eher argumentativ als einen Angriff an uns an.
Deswegen habe ich ja gesagt, die Leute glauben, dass da es rote Linien gibt. Und das kann ja sein, dass die existieren. Ich versuche bloß, mich argumentativ da hineinzuversetzen. Und ich würde, auch wenn ich eine andere Position habe, nicht sagen, diese Position ist aberwitzig, sondern ich kann bis zu einem bestimmten Punkt verstehen, warum Leute die haben. Unter anderem auch deswegen, weil ab einem bestimmten Zeitpunkt man ja hoffen kann, ich glaube, das ist falsch, aber man kann ja hoffen, dass der Krieg zu Ende geht, wenn die Ukraine sagt, ach ja, hier ein paar Gebiete geben wir dem Putin, wir kriegen es ja irgendwie hin, so. Und es gibt sehr, sehr viele Leute, die hoffen, der doofe Krieg soll endlich zu Ende gehen, in Klammern, bevor er mich noch stärker betrifft. Scheißegal, was mit der Ukraine ist. Und ich glaube, das ist ein Trugschluss. Putin kündigt jetzt schon an, dass irgendwie die Truppen an der Grenze zu Finnland verstärkt werden. Der erklärt jetzt schon, in den baltischen Staaten ist ja eigentlich eine große russische Minderheit. Das war immer sein Trick, um Länder zu überfallen. Ja, da gibt es eine große russische Minderheit, die müssen
beschützen.
War ja
auch in der Ukraine so, ja.
Auf jeden Fall. Der hat jetzt schon gesagt, das mit Polen ist alles irgendwie auch nicht so richtig geil. Mhm. Und da gibt es schon ganz, ganz viele Punkte, wo ich sagen würde, wir müssen Putin stoppen. Nur würde ich die Argumente auf der anderen Seite mir zumindest anhören und versuchen, sie zu verstehen.
Wenn wir jetzt mal reingehen in mehr diese Argumentation, die ja auch eine ist, die so ein bisschen mit einem kindlichen Wunsch, weil ich finde es manchmal, also das, was der Papst gesagt hat, ich kann bis zu einem gewissen Punkt das verstehen, woher das kommt. Das ist so ein kindlicher Wunsch von, jetzt gebt dem halt, was er will und dann ist doch alles gut. Es habt doch einfach den Mut, es geht doch nur um Land. Auch gerade ein Papst, der natürlich irgendwie aus Südamerika kommt und wahrscheinlich auch eine andere Weltsicht auf die Dinge hat. Südamerika ist einfach kein Kontinent, in dem völlig klar ist, Amerika ist die Weltmacht und Russland und China werden ein bisschen in Klammer gesetzt, sondern da werden wir heute auch noch drüber sprechen, über ein multipolares Weltbild. Das herrscht wahrscheinlich schon auch bei Franziskus, der am Ende dann natürlich einfach diesen absurden Wunsch hat. Ich finde ihn absurd in dieser Situation, er ist nachvollziehbar, aber er ist absurd zu sagen, jetzt habt doch einfach den Mut und ergebt euch, ihr müsst doch jetzt mal langsam einsehen, ich paraphrasiere das jetzt, dass ihr verloren habt und denkt doch an die vielen Menschenleben, die ihr so schützen könnt. Und das ist schon ein Punkt, wo ich sagen würde, woher kommt es, dass ein Papst, und darüber würde ich gerne mit dir sprechen, der sich ja auch bewusst ist, dass er eine moralische Instanz ist und da auch ein Wort hat, das Gewicht hat, sich so äußert, wie entsteht so eine Äußerung?
Ich glaube, es ist ganz sinnvoll, wenn wir dazu mal so ein bisschen tiefer in die Papsterei abgleiten. Mein Vater kam ja aus Argentinien, der Papst ist Argentinier. Ich habe mit meinem Vater häufig über den Papst als Person geredet und er hatte keine positive Meinung von ihm, schon bevor er Papst war. Er war in Argentinien bekannt. Ihm wurde unter anderem nachgesagt, dem jetzigen Papst Franziskus, dass er während der argentinischen Militärdiktatur sich nicht besonders, sagen wir mal, menschenfreundlich angestellt hat gegenüber denjenigen, die verfolgt worden sind. Ja, es sind rund 30.000 Menschen, weiß man heute, sind entführt worden, gefoltert, sind verschwunden. Ja, der sogenannten Verschwundenen in Argentinien, bis heute ein Mal in der Geschichte des Landes. Und da gab es Leute, die damals schon, und er war damals als hoher kirchlicher Würdenträger durchaus eine exponierte Person, es gab damals Leute, die sich dagegen gestellt haben und Leute, die eher die Schnauze gehalten haben. Und ganz offensichtlich scheint es nicht so zu sein, dass der jetzige Papst seine große Menschenfreundlichkeit damals schon entdeckt hatte, um es mal vorsichtig zu sagen.
Ich meine, gut, Johannes der 23., ich glaube, den muss man ein bisschen außen vor klammern. Ich glaube, da würde es viele Menschen geben, die gerade auch noch irgendwie Teil der katholischen Kirche sind, die sagen, ey, der hat doch viel Gutes getan. Aber wenn wir uns jetzt mal Ratzinger ansehen, die ganzen Missbrauchsvorwürfe, wo er sich wirklich nicht gut verhalten hat, dann fand ich am Anfang Franziskus, als der kam, wurde ja fast so ein bisschen wie ein Superstar. Endlich mal, das ist jetzt einer von den Guten. Wow, toll, dass es der geworden ist. Wir hätten das ja gar nicht gedacht. Der hat sich durchgesetzt gegen konservative Päpste. Und dann diese Anfangsstories, die waren ja schon, ich würde sagen, der hatte eine sehr positive Presse. Jetzt beispielsweise so Kleinigkeiten wie, er will als Papstmobil den Fiat 500 haben, ein kleines bescheidenes Auto. Das ist ein Mann aus Argentinien, aus Südamerika, der versteht, der ist mit den Armen, mit den Schwachen, der sieht ganzheitlich die Menschheit und will nur Gutes.
Ja.
Das war ja schon eine Zeit lang auf jeden Fall so die Erzählung über Franziskus.
Auf jeden Fall. Und es war halt nicht nur eine Erzählung, sondern man konnte das auch richtig nachverfolgen in seinen Aktivitäten. Ja, er hat ganz am Anfang sehr klar sich gegen zum Beispiel katholische Missbrauchstäter aus der Kirche heraus gewendet, hat dann sehr schnell gesagt, wir müssen da ganz krass aufräumen, hat es auch versucht. Natürlich mag er da Widerstände gehabt haben, aber so klar und hart er am Anfang vorgegangen ist, so sehr hat er dann über die Jahre seine Härte immer weiter abgesoftet, hat immer mehr Verständnis gehabt, auch für Missbrauchstäter. Ja, er hat zum Beispiel vor einigen Jahren dann plötzlich gesagt, als er schon länger Papst war, die Missbrauchstäter seien Kinder Gottes, man solle sie zwar verurteilen, aber als Brüder.
Mhm.
Die Täter verdienten natürlich Bestrafung, aber eben auch Seelsorge. Und natürlich kann man sagen, okay, das ist biblisches Vorgehen, christliches Vorgehen auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite wollte ja gerade eher so einen Kontrast darstellen, dass sich die Opfer nicht immer wieder konfrontiert sehen mit einem übergroßen Verständnis für die Täter. Und genau das hat er einfach umgedreht. Ja, am Anfang hat er so leicht liberale Antäuschungen gemacht, auch was zum Beispiel Homosexualität anging. Davon ist dann irgendwann nicht mehr viel übrig geblieben. Mhm. Der Papst ist halt immer noch Chef der größten patriarchalen Organisation der Welt, ist extrem gegen Abtreibung, gegen Verhütung, gegen Scheidung, hält Homosexualität strukturell für eine Sünde und so weiter und so fort. Er ist immer noch ein Kämpfer gegen eine moderne Welt.
Ja, und ich würde schon auch gern mal mit dir über so dieses Papstamt an sich sprechen, wenn wir irgendwie so über Kämpfer der modernen Welt sprechen, weil ich schon sehr absurd finde. Was schätzt du, was das Durchschnittsantrittsalter eines Papstes ist?
Das Durchschnittsantrittsalter dürfte über 70 liegen.
Ja, bei 66.
Bei 66, okay.
Also ich finde, wenn du halt mit 66 in dieses Amt kommst, jetzt kann man natürlich auch sagen, wie jetzt irgendwie so diese Bundespräsidenten-Argumentation, ja, die Menschen haben schon ganz viel erlebt, die haben ganz viel Lebenserfahrung. Man kann das Amt ja gar nicht mit 18 machen, das muss man eben irgendwie mit über 60 machen. Aber wenn es das Durchschnittsantrittsalter ist, knapp 70, dann glaube ich, steckt auch schon ein Fehler in dem System. Weil wenn man irgendwie mit alten Menschen Kontakt hat, dann würde ich schon sagen, da ist ganz viel Lebensweisheit dabei und ganz viel, was man lernen kann. Aber da ist auch eine gewisse Ignoranz und eine gewisse Rückwärtsgewandtheit des Weltbildes dabei, weil du dich halt mit 70 oder dann mit 80 nicht mehr so über die Welt informieren kannst, nicht mehr so up-to-date bist, wie du das wahrscheinlich noch mit 40 oder 50 bist.
Wobei, da würde ich sagen, it's not a bug, it's a feature. Zum einen würde ich sagen, es ist natürlich, was das Alter angeht, auch immer eine Typfrage, um Gottes Willen. Aber strukturell hast du auf der einen Seite recht, im fortgeschrittenen Alter lässt man sich seltener im Durchschnitt auf Neuerungen ein und sagt begeistert, wow, hier lerne ich nochmal 10 Jahre XYZ, aus naheliegenden Gründen. Aber it's not a bug, it's a feature. Ich meine, die katholische Kirche hat es 2000 Jahre, fast jedenfalls, durchgehalten, weitgehend unverändert, in ganz vielen Bereichen mit großer Macht, mit großem Reichtum ausgestattet. Insofern würde ich sagen,
also du meinst, vielleicht, es ist ein Feature für die Rückwärtsgewandtheit der katholischen Kirche.
Ja, also diese Veränderungsresistenz, auf die du angespielt hast jetzt bei alten Menschen, vielleicht ist die ja jetzt im Papstkontext, auch durch diese krasse Hierarchie, durch dieses Patriarchale, durch die krassen Regeln, vielleicht ist das ist ja ein Trick, um eine Organisation aufrechtzuerhalten, die ja für sich genommen mächtig ist, aber zum Beispiel nicht unbedingt, sage ich mal, Truppen hat. Ja, es gibt so ein total bekanntes Zitat von Stalin. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hat er gefragt, wie viele Divisionen hat der Papst? Und wollte ihn eigentlich so lächerlich machen. Ne? Aber faktisch war es eigentlich andersrum, denn es gibt eine Reihe von HistorikerInnen, die ziemlich sicher sind, dass die Wahl des polnischen Papstes Johannes Paul II. Wirklich zum Ende des Kommunismus und der Sowjetunion und des Warschauer Paktes beigetragen hat.
Also ich, Ich finde schon, dass man darüber sprechen kann, dass der Papst heute noch eine Instanz ist. Ich fand es auch lustig, dass bei Markus Lanz sehr entgeistert war und meinte so, der Papst ist doch eine moralische Instanz. Und dann meinte Anna Lehmann, die ist die Leiterin des Taz-Parlamentbüros, sehr trocken. Das fand ich sehr, sehr lustig. Ich meinte so, ja, aber halt eine Instanz, die auch noch an die unbefleckte Empfängnis glaubt. Und ich finde schon, dass man darüber sprechen kann. Ich bin anderer Meinung als du. Ich glaube wirklich, dass... Ja klar, also es hat wahrscheinlich für dieses konservative, wir festigen das katholische Weltbild geholfen. Auf der anderen Seite würde ich sagen, in den letzten Jahren bröckelt auch die katholische Kirche schon sehr. Und ich glaube, dass die Macht, die so 2000 Jahre lang super gut funktioniert hat und der Machterhalt, inzwischen für die neue Welt in der Übersetzung nicht mehr so gut funktioniert. Ja. Das merkt man, wenn Franziskus sowas sagt. Das merkt man aber auch in den letzten Jahren bei den Missbrauchsvorwürfen, bei all der allgemeinen Kritik. Und man sieht es auch einfach messbar an den Austrittszahlen. Ich glaube, dass die katholische Kirche schon wahrscheinlich noch die mächtigste so unter den christlichen Kirchen ist. Trotzdem würde ich schon sagen, dass auch die katholische Kirche eine bestimmte Form von Fortschritt einbinden muss, um weiter bestehen zu können. Und diesen Fortschritt sehe ich jetzt bei Franziskus noch nicht so wirklich. Und Ich glaube auch, ich bin gespannt, wie das ist in 10 Jahren. Ist jetzt einfach nur eine Prognose von mir, aber es ist ja gerade schon noch so, es gibt diese ikonischen Bilder von irgendwelchen Superstars, Popstars, PolitikerInnen mit dem Papst. Ich glaube, dass das in 10 Jahren nicht mehr so abgefeiert wird. Und wir haben ja auch schon eine Sendung über irgendwie die Monarchie gemacht und gerade irgendwie das britische Königshaus. Ich glaube, dass vor 20 Jahren man auch noch euphorischer Fotos mit der Queen gemacht hat und schon mit Prinz Charles sehe ich diese Bilder jetzt nicht mehr so wirklich.
Könnte auch an dem überbordenden Charisma dieses Königs Charles liegen. Aber genau was du sagst, finde ich deswegen interessant. Ich habe mal einen Artikel gelesen, den ich leider nicht mehr wiederfinde, ein Interview, genauer gesagt, in der Zeit mit einem Theologen. Vielleicht hat ja irgendjemand aus dem Publikum da mehr Glück beim Googlen als ich. Und da meinte in diesem Interview der Theologe auf die Frage, ja, aber die Kirche hat doch immer so auch die 10 Gebote gekämpft für die Rechte der Menschen. Und dieser Theologe meinte, nein, das ist totaler Quatsch. Eigentlich wurde fast jedes einzelne Menschenrecht gegen die Kirche erkämpft. Ja, und das finde ich insofern interessant, als dass, wenn man, du hast vorher den Papst Johannes den 23. angesprochen, ja, der gilt so als der gute Papst. Und das Interessante ist, wenn ich so nachdenke über Päpste, dann würde ich sagen, gut ist das allerletzte Wort, was mir da spontan einfällt. Es gibt ein großes Aber. Und dieses Aber ist tatsächlich bei genau diesem Papst, da können wir vielleicht noch mal ein bisschen reingehen, der war nämlich von 1958 bis 1963 nur Papst, also sehr, sehr kurz. Der wurde als der gute Papst.
Vielleicht wurde er deswegen auch als der gute Papst.
Das kann sein, aber ich glaube, der hat wirklich relativ viele, einen guten Track Record. Ja, zum Beispiel hat er ziemlich eindeutig Juden und Jüdinnen gerettet vor dem Holocaust, während der damals amtierende Papst während des Zweiten Weltkriegs da, sagen wir mal, etwas anders drauf war. Insgesamt wurde ihm auch häufiger vorgehalten. Der hat als erster die Menschenrechte anerkannt durch den Vatikan. Der hat die Gleichberechtigung von Mann und Frau als sehr essentiell betrachtet. Der hat in der damaligen Kuba-Krise zwischen Kennedy und Chruschtschow, also zwischen den USA und Russland, erfolgreich vermittelt. Also er hat eine ganze Reihe von Dingen getan, als Papst, wo man heute sagen kann, doch, das war gar nicht so schlecht.
Ich finde auch, sorry, dass ich da nochmal reingehen muss und ich weiß, ich mache mir jetzt ein paar FeindInnen, aber ich finde, die Kirche hat das mit den 10 Geboten einfach echt schlau gemacht, weil wenn man sich die Gebote mal ansieht, da sind viele Erkenntnisse dabei, von denen ich sagen würde, ja, da wäre man jetzt schon auch ohne die Kirche draufgekommen, dass es nicht schlecht ist, sich irgendwie nicht den Kopf einzuschlagen oder sich nicht zu stehlen oder so. Und das sind alles so Momente, von denen ich mir immer denke, wenn dann so getan wird, als hätten wir der Kirche die ganze Zivilisation zu verdanken, dann würde ich eher sagen, nee, die Kirche hat es halt zu einem sehr frühen Zeitpunkt von Zivilisation gut hinbekommen, diese Regeln für sich zu claimen, zu sagen, wir haben es erfunden. So, wenn es das 12. Gebot wäre oder das 11. Gebot wäre, du sollst atmen, dann kann man auch sagen, ja gut, ist schon wichtig für Menschen, aber ist jetzt keine Erkenntnis, für die man direkt die Kirche gebracht hat. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass es solche Gebote darin nicht gibt, sondern so, ich sag mal so Soft-Gebote, wo man sich denkt, ja, ist schon eine gute Erkenntnis, die drin zu haben. Ich finde auch, man kann total für die 10 Gebote sein, ohne irgendwie kirchlich oder christlich zu sein, weil das ja am Ende einfach so Regeln des Zusammenlebens sind. Und, oder viele davon sind Regeln des Zusammenlebens. Und ich reg mich immer wieder auf, wenn so getan wird, als wäre Kirche jetzt für Zivilisation verantwortlich. Und ich finde auch, dass man heute eher sagen muss, ey, vor allem auch, wenn man sich viele Kriege ansieht, weiß ich nicht, ob Kirche jetzt direkt dafür verantwortlich ist, dass es uns Menschen so viel besser geht.
Ich hatte eine gegenteilige Haltung, aber vielleicht kann man ja genau aus diesem Papstkatholizismus und der bisherigen Geschichte davon eine Parallele finden, warum der Papst plötzlich irgendwie das Putin-Spiel spielt. Mhm. Ja, und das tut er insofern, als dass wir das ganz sachlich bewerten können, nämlich anhand der Äußerungen von Putin selbst. Die haben ja, sowohl die Ukraine hat auf den Papst reagiert, ja, Zelensky hat gesagt, es kann gar nicht Sinn der Kirche sein, so paraphrasiert, um Zitat, virtuell zu vermitteln zwischen jemandem, der leben will und jemandem, der dich vernichten will. Ja, das ist die Reaktion von Zelensky. Und Putin hat reagiert, indem eine Sprecherin des russischen Außenministeriums gesagt hat, so wie ich es sehe, bittet der Papst den Westen, seine Ambitionen beiseite zu legen und zuzugeben, dass er falsch lag. Der Westen benutzt die Ukraine, um Russland zu schwächen. Russland hat nie Verhandlungen blockiert, was natürlich eine wahnsinnig perfide Lüge ist. Ja. Und also muss man sagen, ja doch, der Papst hat mit seinen Äußerungen, und er hat deswegen auch versucht, glaube ich, danach wieder mega zurückzurudern.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also der oberste Papstdiplomat Kardinal Pietro Parolin hat sich dazu geäußert in der größten italienischen Zeitung und hat gesagt, die erste Bedingung für Verhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine sei ein Ende von Russlands Angriffen. Also zuallererst sollten die Aggressoren den Beschuss einstellen, sagt er da wörtlich.
Was ja nichts mit den bisher besetzten Gebieten bedeutet. Aber ich habe gerade so einen Bogen zwischen diesen beiden. Wir haben jetzt über den Papst geredet und wir kommen ja eigentlich von der Ukraine. Und da gibt es eine Parallele, weil alles, was die katholische Kirche in den letzten Jahrhunderten getan hat, war immer ganz eng, und es referenziert dann wieder auch auf deinen Alterstrack, war ganz eng an der Status quo. Wenn er einigermaßen ruhig ist, ist doch völlig in Ordnung. Wenn also etwas von außen so aussieht, als sei es okay, dann kann man es als okay betrachten und endlos so weitermachen. Und das ist halt irgendwie diese...
Also die Frage ist halt, welche Agenda verfolgt die Kirche? Ja. Und ich glaube, man vermischt das immer so ein bisschen, weil wir dazu neigen, Staat und Kirche und Politik und Kirche zu vermischen. Aber ich glaube, man muss mal über die Agenda der Kirche sprechen. Und die Agenda der Kirche ist der Machterhalt der Kirche. Und ich frage mich schon, inwiefern man sich als Papst darüber bewusst ist. Und wenn man sich jetzt ansieht, die letzten 100 Jahre ansieht, dann sind jetzt Kriege oder das Weiterkommen der Demokratie so verschiedene Situationen, die auf den Machterhalt sich mehr oder weniger eingewirkt haben. Und ich würde schon sagen, dass da vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob der Papst es so sieht und ob der seine Aussagen und Handlungen danach richtet, aber ein Krieg gar nicht mal das Bedrohlichste für die Kirche ist, sondern dass es schon irgendwie Situationen gibt, wie zum Beispiel eine demokratische, freidenkende Gesellschaft, das ist viel bedrohlicher für eine Kirche und für irgendwie Kirchensteuern und das Ganze, den ganzen Reichtum, den die katholische Kirche angehäuft hat.
Das finde ich als These deswegen interessant, weil es ein bisschen darauf einzahlt, dass was Franziskus jetzt macht, dieses Putin-Verstehen zumindest über Bande, dass das ja ganz eng damit zusammenhängt, was ganz viele andere Leute denken. Nämlich, mir passt der Krieg nicht so gut, also soll der aufhören, selbst auf schwierige Kosten der UkrainerInnen. Und das ist halt so eine Frage, wo ich sagen würde, die Bedrohung für den Westen, für Demokratie ist riesig. Wenn Putin auch noch innen- und außenpolitisch bestätigt wird, dadurch, dass er etwas davonträgt, was aussieht wie ein Sieg, dann wird er nicht aufhören. Der wird einfach weiter versuchen, das zu zerstören. Und ich glaube eben schon, dass wir in der Ukraine sehen können, und zwar sowohl auf russischer wie auch auf ukrainischer Seite, wie unfassbar egal Putin Menschenleben sind. Das ist viel, viel egaler, können Menschenleben gar nicht sein. Ja, das ist also total irrelevant. Und Ich sehe eben, wenn wir uns auf die Ukraine schauen und irgendwie so noch eine restethische, moralische Haltung transportieren wollen, dann geht es eben nicht, diese Papst-Situation zu haben und zu sagen, schaut doch, was noch alles passieren kann und wie viele Leben müssen noch geopfert werden. Es geht auf der einen Seite um Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschenleben, denn dass Putin, so wie er die Gelegenheit bekommt, alle umnietet, alle einsperren lässt, alle versucht zu vernichten, die ihm nicht in den Kram passen, und das dürfen in der Ukraine inzwischen ziemlich viele Menschen sein, das liegt ja auf der Hand.
Das sind auch so Argumente, bei denen ich mir immer wieder einen Kopf fassen muss, weil ich denke, es wird so getan, als wäre das eine Option. Man lässt Putin irgendwie da jetzt das Land und die Menschen und dann ist alles vorbei und es gibt keinen Stress mehr. Dass es dann riesige Fluchtbewegungen gibt, noch viel größere als wie es anfangs des Krieges war, weil die Menschen, die UkrainerInnen gar nicht in ihrem Land mehr leben können, weil sie natürlich bedroht sind, ihr Leben ist bedroht. Das sind alles für mich so Denkwege, die so wie abgeschnitten wirken in der Argumentation. Man sagt, ey, jetzt gibt doch Putin, was er will. Ja, okay, Krim, alles klar, hier noch den Rest, hier noch ein, zwei Brücken und da noch ein bisschen Land und dann ist es doch in Ordnung. Und ich glaube, dass man da völlig verkennt, wenn man jetzt so unmenschlich argumentiert und sagt, mir sind die Interessen der Menschen da eh völlig egal, es geht mir nur um mein Wohlbefinden hier jetzt beispielsweise in Deutschland, dann würde ich sagen, ja gut, aber dein Wohlbefinden in Deutschland wird auch deutlich geschmälert, wenn man Putin gibt, was er will, weil dann wird es perspektivisch noch viel ungemütlicher und vor allem wird es wahnsinnig viele Menschen geben, die hier ankommen, die kein Zuhause mehr haben, die keine Existenz mehr richtig haben, weil Putin ihnen die absprechen will.
Ja. Müssen uns immer vergegenwärtigen, dieses sehr bekannte, aber für mich immer noch nicht ausreichend in die Köpfe gehämmerte Zitat von Wladimir Putin, wo er sagt, der größte Fehler des 20. Jahrhunderts sei die Auflösung der Sowjetunion gewesen. Und wenn man sich jetzt anschaut, was er so in den letzten 20 Jahren, seit er regiert, gemacht hat, dann hat das extrem imperialistische, extrem erobernde Elemente, die fast aus der Ferne so aussehen, als könnte er einfach ein neues, riesiges, russisch kontrolliertes Reich errichten wollen. Also genau, Hardcore-Imperialismus, Hardcore-Kolonialismus.
Werbung. Sascha, ich würde gerne mit dir über Isso, der Ernährungspodcast, sprechen. Das ist ein Podcast, der alle Ernährungsmythen mal ganz genau unter die Lupe nimmt. Und zwar von Achim Sam, er ist Ernährungswissenschaftler und Bestsellerautor, der wirklich informativ und unterhaltsam alles rund um Ernährung erklärt, vor allem aber ohne erhobenen Zeigefinger.
Ja, Jule, du weißt ja, ich bin sehr oft auf TikTok unterwegs und da gibt es nun wirklich unfassbar viele Leute, die einem alles Mögliche über Ernährung erzählen, wie man richtig intervallfastet, wie man richtig abnimmt, was Sportler essen sollen oder eben auch nicht. Und da bietet Achim Sam zusammen mit der Moderatorin Julia Rohrmoser eine echte Orientierung durch diesen gigantischen und sehr verwirrenden Wust an Informationen.
Regelmäßig laden die beiden sich aber natürlich auch noch Gäste in den Podcast ein. Und es geht von ErnährungsforscherInnen über ÄrztInnen bis hin zu Prominenten. Wichtig ist ihnen dabei, dass jeder so, wie es am besten passt und ohne Verbote sich ernähren soll. Die bringen nämlich laut Achim gar nichts.
Ja, das ist auch genau mein Ansatz, dass man da so mit einer befreiten Haltung rangehen kann. Jeden Donnerstag gibt es diesen empfehlenswerten Podcast. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge. Natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Hört hinein, ist so der Ernährungspodcast.
Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende. Also lass uns mal ein bisschen genau weggehen. Sind wir gerade eigentlich schon super von der Kirche hin zu, wie ist eigentlich gerade der Stand in der Ukraine? Wir haben eine unserer ersten Sendungen, wenn nicht unsere erste war, ja zum Angriffskrieg von Russland. Es ist natürlich in der Zwischenzeit super viel passiert. Ich kann auch verstehen, wenn es Leute gibt, die sagen, ey, ich habe da irgendwie das letzte halbe Jahr mich nicht mehr so informiert, weil eigentlich ja auch das eingetreten ist, was ExpertInnen ganz am Anfang gesagt haben. Das ist kein Krieg, der sich in 2 Monaten oder 2 Wochen entscheidet. Das wird kein Sprint, das wird ein Marathon. Und eigentlich sind wir jetzt immer noch in diesem Marathon. Es geht weiter ja. Und das ist, kann man schon auch von einem Erschöpfungskrieg sprechen momentan.
Ja, also definitiv ist es das, was man so in der Fachsprache Abnutzungskrieg nennt, wo zumindest die eine Seite versucht, die andere abzunutzen. Und wenn wir eben davon gesprochen haben, dass Putin Menschenleben egal sind, sind ihm natürlich Soldatenleben noch viel egaler. Das heißt, er schickt da unter allergrößten Truppenverlusten einfach immer, immer, immer weiter mehr Menschen rein, um irgendwann irgendwie die Ukraine so abzunutzen, dass sie nicht mehr anders kann, als erschöpft zusammenzusacken. Soweit scheint es noch nicht zu sein, aber dass die Ukraine Probleme hat, das stimmt. Die Gegenoffensive, die im letzten Jahr auf den Weg hätte kommen sollen, hat nicht die Erfolge gehabt. Es gab ein paar Situationen, wo Russland jetzt wieder durchgebrochen ist, durch die verschiedenen Fronten. Tatsächlich sind die östlichen Gebiete der Ukraine und natürlich nach wie vor die Krim seit 2014 in Russlands Hand. Russland hat sich offenbar, das sind jetzt Aussagen von Fachleuten in diesem Bereich, besser organisieren können als zwischenzeitlich. Die haben am Anfang wahnsinnig viel, da hat die Ukraine auch massiv zurückschlagen können, wahnsinnig viel falsch gemacht, strategisch und auch von den Einschätzungen her, von den Informationen her. Tatsächlich Ist es inzwischen so, dass die Russland gilt bei vielen Fachleuten als leicht im Vorteil? Die Ukraine hat noch nicht verloren, aber unter anderem durch die zaghaften und zögerlichen A. Waffenlieferungen und B. Munitionslieferungen, die der Ukraine anders versprochen worden waren übrigens vom Westen, unter anderem dadurch ist die Ukraine in einer Art Erschöpfungszustand mit Munitionsmangel gefallen. Und das sind jetzt nicht die besten Voraussetzungen, um gegen Russland weiter voranzukommen.
Ja, und eigentlich tritt jetzt genau das ein, was Putin, worauf Putin wahrscheinlich auch gesetzt hat, und zwar, dass es Diskussionen natürlich auch in der Ukraine gibt, wenn ihr das verfolgt habt, beispielsweise die Diskussion über mehr Urlaub von der Front, weil es einfach Männer, vor allem Soldaten, aber auch Soldatinnen gibt, die von Anfang an, seit Anfang an kämpfen und natürlich das eigentlich auch mal verdient haben, Pause zu machen. Und das sind Leute, die sind am Anfang, haben die sich gemeldet und sind eingezogen worden, sind in den Krieg gegangen und jetzt drehen wir die Uhr vorne, es ist 2 Jahre später und die kämpfen und arbeiten unermüdlich und sind erschöpft. Und dadurch entsteht eine Situation, die natürlich Putin total in die Karten spielt, weil es sieht aus, als sei das die Kritik am Krieg. Ist es aber nicht, sondern es ist einfach Erschöpfung. Das ist die Abnutzung. Deswegen spricht man von einem Abnutzungskrieg, weil die Menschen nicht mehr können und sich zurückziehen wollen, aber nicht, weil sie es richtig finden, sich zurückzuziehen, sondern weil sie keine Kraft mehr haben. Und darüber wird gerade sehr, sehr viel diskutiert. Ist jetzt auch so, dass es immer mehr SoldatInnen gibt, die in Pausen geschickt werden, was natürlich aber die Ukraine automatisch schwächt, weil man diese Fronten ja aufrechterhalten muss. Das sind schon so Momente, in denen ich denke, wir wissen, dass das falsch lief. Wir wissen, dass das mit den Waffenlieferungen falsch lief, zu zaghaft war. Jetzt sind wir wieder irgendwie in dieser Taurus-Situation, wo die Ukraine ganz klar sagt, ey, uns geht's um die Krimbrücke, um die Kertschbrücke. Die muss beschossen werden, weil Russland darüber ganz viel Nachschub, Munition, SoldatInnen ins Land fährt. Und dann sieht man irgendwie einen Olaf Scholz, der sagt, ja, ich habe aber Angst, wenn das geliefert wird oder das ist viel zu machtvoll, als dass man das der Ukraine einfach in die Hände gibt und dann beschießen die womöglich damit russische Ziele. Das ist ja gerade so die Diskussion, die aktuell besteht und ich finde es schon schwierig, weil ich auf der einen Seite sehe, was Olaf Scholz da vorhat und es ist einfach nicht der ukrainische Präsident, sondern der deutsche Bundeskanzler, der ja auch im Blick haben muss, dass man in Deutschland keinen Krieg will. Und auf der anderen Seite sieht man die immer schwächer werdende Ukraine und man hinkt die ganze Zeit in der Argumentation nach und sagt, hätten wir vor 5 Monaten das geliefert, dann wäre vor 3 Monaten nicht das passiert und jetzt wollen wir nicht das liefern, aber wie sieht es in 3 Monaten aus, ist es dann am Ende. Und das ist schon, finde ich, eine schwierige Situation und ich finde es auch schwierig, wenn irgendwie Journalistinnen im Land immer sofort irgendwie ganz klar Aussagen tätigen können oder darüber reden wollen, wie das mit Taurus aussieht. Und ich habe eine persönliche Meinung dazu, aber ich finde es schon echt schwierig und es ist Weltpolitik am Ende und wir haben Olaf Scholz genau dafür gewählt, dass er irgendwie der Vertreter ist und diese Entscheidung trifft. Ich finde es schwierig, sich darüber zu unterhalten.
Ja.
Wie empfindest du das?
Also ich eben bin tendenziell eher auf Seiten von Grünen und FDP, was die außenpolitischen Strategien angeht. Da sind ja auch Leute, die sich wirklich sehr gut auskennen und die sich oft nicht durchsetzen können gegen die bremsende SPD. Mein großes Unwohlsein bei der SPD bezieht sich auch auf die intensiven Russland-Connections und die Rücksichtnahme von Olaf Scholz nachgewiesenerweise nicht nur darauf, dass Deutschland nicht reingezogen werden soll, sondern auch auf die vielen Russland-Connections der SPD. Die waren von Anfang an da und dann ist es gar nicht so leicht zu sagen. Hat Olaf Scholz hier nur, in Anführungszeichen, das Wohl des Landes im Blick? Völlig absolut richtige Argumentation. Ich finde auch richtig festzustellen, Deutschland ist nicht die Ukraine. Ja, das gibt da einen Unterschied, finde ich völlig in Ordnung. Und dass dann also folglich Olaf Scholz auch Bundeskanzler von Deutschland ist. Nur, wo ist diese Zögerlichkeit begründet mit, da hat jemand das Beste für ein Land im Sinn und hat einfach eine andere Interpretation? Und wo ist es begründet mit den ja immer noch vorhandenen Connections der SPD in Richtung Russland? Es vergeht kein Tag, wo nicht irgendein SPD-Würdenträger um die Ecke kommt und sagt, wir müssen ja auch die Zeit nach dem Krieg im Auge haben und da sollten wir nicht alle Brücken abbauen und so weiter und so fort. Was übersetzt bedeutet, ey, so schlimm ist es jetzt mit Putin ja nicht. Wir müssen da irgendwie miteinander zurechtkommen und der wird ja auf absehbare Zeit und wir sollten vielleicht ihn nicht so sehr reizen. Was dann wiederum, finde ich, fatal in der Interessensituation ist.
Jetzt sind wir aber trotzdem, und das finde ich ehrlich gesagt, die Situation macht es dadurch jetzt nicht leichter. Ich persönlich empfinde diese ganze Situation auch ein bisschen als so eine Art, es ist ein Alarm gesetzt, die Zeit läuft eh schon ab, weil da ja noch Trump sitzt. Und man weiß ganz klar von Trump, dass er mit der Ukraine nicht viel anfangen kann, dass er da wahrscheinlich alle Hilfen, alle Lieferungen einstellen wird, sofern er wieder Präsident wird. Und ich frage mich schon, wie sehr hat das alles gerade noch Gewicht, wenn da am Ende dieser große Timer eh schon gesetzt ist. Und ja, es ist absurd, dass wir schon wieder drüber sprechen, dass Donald Trump Präsident der USA werden könnte. Aber die Chancen für ihn stehen ja gerade überhaupt nicht schlecht. Und ich finde es schon sehr beunruhigend, weil man sich denkt, okay, werden die Karten dann nochmal komplett neu gemischt? Ist es eigentlich schon egal? Taurus hin oder her, geht es eigentlich am Ende nur noch darum, abzuwarten, bis Trump Präsident wird und dann hat die Ukraine ganz offensichtlich verloren, weil ihnen die Hilfen einfach ausgehen und fehlen?
Man kriegt ja jetzt schon so eine Art Preview davon. Trump hat die Republikaner, die in den USA, die Republikanische Partei, so fest im Griff, dass sie sich gewehrt haben gegen Hilfspakete der US-Regierung. Ein kleines Hilfspaket ist jetzt gerade durchgegangen, aber das große Hilfspaket liegt immer noch beim Kongress. Und das wird sehr offensichtlich durch Trump blockiert. Und warum? Weil Trump Putin-Fan ist. Und es ist kein Begriff, den ich mir ausgedacht habe, sondern es gibt, fand ich super interessant, wissen gar nicht so viele Leute, es gibt tatsächlich einen Brief von Donald Trump vom 19. Dezember 2007 an, Zitat, President Vladimir Putin of Russian Federation. Und in diesem kurzen Brief, drei Zeilen sind es nur, schreibt er, Congratulations on being named Time Magazine's Man of the Year. You definitely deserve it. As you probably have heard, I'm a big fan of yours. Take care of yourself. Das heißt, das ist der Brief von Donald Trump 2007 an Wladimir Putin. Das ist der anbiederndste Brief der Welt und natürlich gleichzeitig größenwahnsinnig. Ja? Damals Trump, einfach Geschäftsmann.
Der einfach einen Präsidenten schreibt.
Der Präsident schreibt, Sie haben ja sicherlich gehört, dass ich großer Fan von Ihnen bin. Also Sie kennen mich ja auf jeden Fall. Ja? Das ist sehr, sehr Trump, dieser Brief. Aber nicht nur, dass er diesen Brief geschrieben hat, er hat danach auch immer wieder so gehandelt. Hillary Clinton hat ihn ja Putin-Puppet genannt. Er ist mit Hilfe von Putin, das kann man inzwischen relativ gut belegen, mit Hilfe von Putin auch in Amt und Würden gekommen. Ja, da gibt es ja eine ganze Reihe von Ansätzen, wo klar ist, okay, Putin hatte definitiv bei der ersten Wahl seine Finger mit im Spiel 2016. Insofern würde ich sagen, in dem Moment, wo Trump gewählt ist, ist vollkommen klar, der sagt, hier Putin, willst du die Ukraine haben? Kein Problem, habe ich eh keinen Bock drauf. Und Europa kriegt sowieso keine Unterstützung, auch da hat er sich häufig geäußert. Ja. Und dann wären wir, in Anführungszeichen, in der EU ziemlich auf uns selbst gestellt. Gerade was Militär angeht, sind die Vereinigten Staaten halt immer noch mit ganz, ganz weitem Abstand der mächtigste Player im Westen. Weltweit sowieso, aber im Westen ohnehin. Und wenn man dann noch richtig, richtig schlechte Laune bekommen wollen würde, dann würde man vorspulen ins Jahr 2027. Das ist jetzt auch nur noch 2,5 Jahre, grob hin. Da wird nämlich in Frankreich gewählt. Mhm. Und in Frankreich hat im Moment die rechtsradikale Marine Le Pen gute Chancen, dort in die Regierung gewählt zu werden.
Ja, hatte sie schon mal, muss man ehrlich sagen, und dann ist es auch nicht geworden.
Aber wenn sie gewählt werden würde, sie ist ein richtiger Putin-Fan, und zwar der Sorte Wagenknecht. Und ihre Partei, und das ist halt das Delikate, wurde nachweislich von Putin-Freunden mit Geld und Krediten versorgt. Das heißt, Putin hat auch hier destabilisierend in Frankreich seine Finger beim Aufstieg der Rechten schon vor vielen Jahren gehabt.
Ja, also man wird stark depressiv, wenn man sich das alles so zusammenmalt. Ich frage mich schon, ob das am Ende nicht jetzt gerade ein Spiel auf Zeit ist, und zwar auf eine eher kürzere Zeit, in der große Entscheidungen getroffen werden müssen, weil ja, okay, du hast jetzt gerade die Nähe der SPD zu Russland angesprochen, trotzdem würde ich sagen, grundsätzlich ist da eine klare Abgrenzung bis jetzt da. Das sieht man auch an den Aussagen von Olaf Scholz. Klar. Und ich würde gerne mit dir schon drüber sprechen, wie ist die Rolle von Deutschland, jetzt gar nicht so sehr von Olaf Scholz, sondern eher, wie verhält man sich persönlich in so einer Sache wie geht man mit diesen Informationen um und was machen die News vor allem mit einem? Ganz persönlich, weil man sieht ja schon, und das kann ich den Leuten auch nicht verübeln, dass man so eine gewisse Müdigkeit hat, was dieses Thema angeht. Natürlich kann man das nicht so verfolgen, wie man es wahrscheinlich in den ersten Wochen und Monaten verfolgt hat. Und ich frage mich schon, wird Deutschland, auch die Gesellschaft, irgendwann sich wieder mehr dafür interessieren und wird wieder auf die Straßen gehen, weil eigentlich müsste man es ja gerade.
Da bin ich unsicher. Also ich bin ja notorischer Optimist, ja, und so. Es ist aber jetzt in den letzten Jahren, eigentlich schon seit der Pandemie, aber natürlich speziell auch seit Putins Ukraine-Überfall und sowieso, wenn man sich sowas anhört, wie der Papst gesagt hat, dann ist es gar nicht so leicht, den Optimismus aufrecht zu erhalten und nicht in so eine illusorische, optimistische Haltung zu kippen. Ja, worauf gründet man denn eigentlich Optimismus? Das ist ja eine Frage, die man zumindest für sich selbst beantworten können muss. Und da glaube ich leider, dass es gar nicht so leicht ist, wenn man das auf die Welt bezieht. Ja, die liberale Demokratie hat es im Moment schwerer als lange, lange Zeit zuvor. Mhm. Ende des 20. Jahrhunderts, gerade beim Zusammenbruch des Warschauer Pakts, dachte man, wow, jetzt hat ja nicht nur der Kapitalismus gewonnen, in Klammern, naja, sondern auch irgendwie die Demokratie. Das haben auch viele Leute so gedacht. Und jetzt irgendwie fast forward, 20, 25, 30 Jahre, wirkt es gar nicht mehr so, als seien die mächtigsten Player der Welt durch und durch und sattelfest und stabil demokratisch. Du hast Trump angesprochen. Wir haben China als neue Supermacht. Wir haben eine Situation, die hast du vorher kurz auch skizziert, eine multipolare Weltordnung. Und in so einer multipolaren Weltordnung, wie man da noch Optimist ist, bin ich mir nicht mehr so hundertprozentig sicher, obwohl ich es weiterhin bin.
Ja, das ist ein Schlagwort, das man vielleicht auch nur mal kurz erklären muss, weil das so viel mit sich zieht. Interessanterweise wird das auch oft von Olaf Scholz benutzt. Der hat unter anderem gesagt, wir leben in einem Zeitalter wachsender Multipolarität. Und diese multipolare Welt, die geht eben, oder dieses Weltbild geht eben davon aus, dass es nicht irgendwie Amerika als die mächtigste Macht gibt, sondern eben auch inzwischen andere Mächte, deswegen eben Multi aufkommen, die oder da sind, die die Welt mit lenken, bestimmen. Und das Interessante ist eigentlich, dass das erste Mal, dieser Begriff, das erste Mal im Mai 1997 in der internationalen Politik eingeführt wurde, und zwar von dem chinesischen und dem russischen Botschafter in der UN-Vollversammlung. Und wenn man das hört, dann versteht man natürlich die Agenda hinter diesem Begriff, nämlich zu sagen, auch anti-amerikanistisch zu sein und zu sagen, Amerika ist nicht mehr die Nummer eins und dann kommt lange nichts, sondern es gibt jetzt mehrere Weltmachten, die sich den ersten Platz teilen. Und ich finde, das Schwierige an dieser ganzen Diskussion um die multipolare Weltordnung ist schon, dass man ja auf der einen Seite drüber reden muss, hat sich das 21. Jahrhundert verändert? Wenn man viele Reden und Aussagen von Olaf Scholz ansieht, dann ist das Weltbild, an das auch er glaubt und nachdem er auch seine Politik ausrichtet, eben zu sagen, wir leben in einer anderen Welt inzwischen. Amerika ist nicht mehr nur die Nummer eins und dann kommt lange nichts. Deswegen müssen wir gucken, dass wir uns in verschiedene Richtungen weiterentwickeln. Das sieht man in der Politik jetzt beispielsweise in Deutschland irgendwie am Hamburger Hafen, wo man offen ist, mit China zusammenzuarbeiten, sage ich jetzt mal freundlich. Man sieht das an vielen Aussagen von SPD-PolitikerInnen in den letzten Monaten. Man muss sich nämlich dann Gedanken machen, was nach dem Krieg ist. Man muss vielleicht auch mal mit Russland dann noch zusammen an einem Tisch sitzen können. Das alles ist eigentlich die Antwort auf dieses multipolare Weltbild, eben zu sagen, wir müssen uns nicht nur mit den USA gut stellen, sondern wir müssen gucken, dass wir in alle Richtungen, ich sage es mal, Gutdünken Politik betreiben.
Ja, es gibt lustigerweise genau dazu einen Artikel, den wir beide unabhängig voneinander gefunden haben, in dem Magazin für globales Denken, internationale Politik. Das fand ich deswegen sehr interessant, weil das ein Magazin ist, was unter anderem zusammenarbeitet mit der Deutschen Gesellschaft für Außenpolitik. Von einer ganzen Reihe von Menschen, die als Think Tank schon lange darüber nachdenken, wie funktioniert eigentlich die Welt. Und das Interessante ist nun, dass dieser Artikel von Jörg Lau aus dem August 2023 sehr klar diese multipolare Weltordnung ablehnt. Und zwar genau auf der Basis, die du erwähnt hast. Wo kommt es eigentlich her? Er schreibt, Die multipolare Weltordnung ist ein anti-westliches Projekt gegen universale Werte und das internationale Recht. Sie kann kein Ziel deutscher Außenpolitik sein, weil aus russischer und chinesischer Perspektive natürlich gesagt wird, wir lehnen die unipolare Welt, die USA geben so den liberaldemokratischen Konsens vor und das ist gefälligst das Ziel. Wir lehnen die ab, in Klammern, weil wir A, die Ukraine überfallen wollen oder Taiwan überfallen wollen und weil wir B, ohnehin nicht an universale Werte glauben. Ja, Pressefreiheit ist scheißegal, Meinungsfreiheit ist gefährlich, Gleichheit von Gleichberechtigung von Mann und Frau ist ganz schlimm, Homosexuelle und so weiter. Also da gibt es eine ganze Reihe von Werten, wo man in liberalen Demokratien sagen würde, die sind wichtig und wertvoll. Und die sind sehr verbunden mit einer Welt und einer Weltordnung, gegen die die multipolare Welt ankämpft.
Ja, aber jetzt finde ich, muss man schon auch drüber sprechen. Ich bin völlig bei dir und würde sagen, und auch bei diesem Artikel würde sagen, ja, okay, das muss man durchschauen, dieses Spiel, und man muss auch was dagegen tun. Auf der anderen Seite hat sich die Welt auch weitergedreht und wir sind nicht mehr 1960, wo ich diese Frage schon auch anders beantwortet hätte. Und wir haben jetzt diesen Begriff multipolar, der natürlich, wie wir jetzt auch wissen, einfach von Russland und China aufgebracht wurde. Trotzdem beschreibt der ja gerade wie kein anderer Begriff einen Ist-Zustand, der tatsächlich auch nicht mehr so ist wie in den 60er Jahren. Und ja. Ich glaube, dass man auch da wieder eine gewisse Komplexität des Umstandes anerkennen muss und schon sagen muss, okay, ja, dieser Begriff wurde irgendwie von Russland und China aufgemacht. Auf der anderen Seite ist es wichtig, einmal darüber zu reden, dass die Machtverhältnisse sich tatsächlich verschoben haben und es jetzt an deutscher Politik schon auch ist, das zu berücksichtigen und nicht zu denken, ja gut, aber wir dachten, wir stellen uns einfach mit den USA gut und dann passiert nichts und dann ist doch alles cool und irgendwann sitzt man da und dann werden die Stimmen ja erst richtig laut, die sagen, ey, wieso habt ihr das nicht kommen sehen, dass China inzwischen so viel größer ist, dass Russland da ist und leider auch weiter da ist, so wie es gerade von Putin geführt wird.
Das ist schon eine der, glaube ich, wichtigsten Fragestellungen und ich glaube nicht, dass man da so ganz einfache Blickweisen drauf entwickeln kann oder sollte. Die Frage ist interessanterweise eine ganz ähnliche wie bei der Papstäußerung zum Thema Ukraine. Nämlich gibt es einen Punkt, ab dem man pragmatisch ist und sagt, Werte sind jetzt nicht mehr so wichtig. Wir wollen jetzt nur noch in Anführungszeichen Menschenleben retten. Und da müssen wir mal die Augen zumachen und sagen, na okay, das ist zwar ein Überfall gewesen, das ist das Recht des Stärkeren, es verstößt gegen alle möglichen Völkerrechte und sowieso gegen universelle Menschenrechte und so weiter und so fort, weil ZivilistInnen beschossen und so weiter. Also da gibt's, kann man ganz viel sagen. Aber um des lieben Friedens willen und damit nicht noch mehr Leid geschieht, muss man jetzt mal langsames gut sein lassen. Also sind ab einem bestimmten Punkt, und das ist, glaube ich, die große Frage, die auch hier wichtig ist, sind ab einem bestimmten Punkt dann am Ende universelle Menschenrechte dann doch nicht mehr so wichtig, und es ist wichtiger, dass der Papst seinen Frieden bekommt.
Der Punkt, der mich genau an diesem Gedanken am meisten flasht immer noch, ist, dass der Papst all diese dummen und falschen Aussagen tätigen kann, weil er in der Demokratie lebt. Weil das sagbar ist in unserer Gesellschaft. Und er kriegt dafür Kritik und alles ist, alle sind ganz aufgeregt. Aber er kann es grundsätzlich sagen. Und das regt mich so auf, dass er sich über seine eigene Existenz in dem Moment nicht richtig bewusst ist. Und zwar, dass die Kirche noch so groß ist, dass er das einfach frei sagen kann, dass das in den Nachrichten gesendet wird, ist Teil von der demokratischen Gesellschaft, in der er lebt. Und für die Welt, für die er sich da gerade einsetzt, in dieser Welt bin ich gespannt. Ich glaube nicht, dass er das sowas noch so sagen könnte, so frei sagen könnte. Und
jedenfalls nicht in die andere Richtung.
Ja, also, nicht in die andere Richtung, genau. Ja.
Also wenn er jetzt, sagen wir mal, von Putin besetzt werden würde, dann könnte Putin er die gegenteilige Äußerung nicht mehr tätigen. Genau. Wir sehen es am Dalai Lama, ne? Also der vielschichtige Probleme mit sich bringt, möchte ich gar nicht darauf eingehen, aber der ist jetzt in China nicht wohl gelitten, vorsichtig gesagt, ja, diese Entsprechung. Und das finde ich einen interessanten Aspekt, habe ich so noch gar nicht so drüber nachgedacht, dass der Papst ja hier etwas ausnutzt, was dann in der Ukraine gar nicht mehr vorhanden wäre.
Ja. Ja. Und das sind schon, also das ist jetzt weitergedacht, ich hoffe, dass wir nicht so weit denken müssen, aber das ist schon was, an das muss ich immer wieder denken. Geht mir auch oft bei der AfD so, dass ich mir denke, es ist so interessant, wie die sich bewegen können in der Demokratie, einfach weil sie in der Demokratie sind. Ansonsten dürften sie sich nicht so bewegen. Das sind schon die Momente, in denen ich mich frage, ob die Demokratie wehrhafter sein sollte, ob man hier mehr auf den Tisch hauen sollte und nicht nur moralisch verurteilen, sondern schon auch Konsequenzen fordern. Wir haben jetzt anfangs so scherzhaft gesagt, sollte der Papst in Rente gehen. Das ist ja qua der Sache an sich das Problem, dass die Päpste nicht in Rente gehen, außer jetzt mal Ratzinger und wahrscheinlich noch ein paar Päpste vorher. Aber das ist ja nicht so das Grundding, dass der Papst in Rente geht oder beziehungsweise die Rente beginnt, wenn er gestorben ist.
Wie sollen die auch mit 65 in Rente gehen, wenn sie mit 66 erst anfangen? Das ist ja auch nochmal eine Frage.
Schwierig. Ich kann die Frage nicht mehr so richtig beantworten. Ich denke in letzter Zeit viel über wehrhafte Demokratie nach, weil das so ein Begriff ist, wo man ja denkt, der schließt sich aus, der funktioniert nicht wirklich. Also das funktioniert nicht wirklich, eine Demokratie, die wehrhaft ist. Wie soll das gehen? Ich finde, dass die Demokratie gerade schon in ganz, ganz vielen Ecken und Enden an ihre Grenzen stößt. Und das ist das, was mich gerade sehr beschäftigt, weil man sich ja auch überlegen muss, wie ausdehnbar ist dieses Konzept und wie sehr kann man das in eine Richtung bringen, die sie am Ende ja nur selbst beschützt.
Ich habe Anfang März eine Kolumne darüber geschrieben, die ist auch frei zugänglich, kann man lesen, wo ich im Prinzip eine Art... Wir haben darüber diskutiert, da kommt die Kolumne auch her, eine Art Update für die wehrhafte Demokratie fordere. Ich habe sie hartnäckige Demokratie genannt. Wehrhaft erschien mir so ein bisschen zu passiv. Wehrhaft ist eine Demokratie, die halt, wenn sie in Anführungszeichen angegriffen wird oder auch ohne Anführungszeichen, dass sie sich dann so wehrt und dass sie sich auch wehren kann. Aber ich glaube, dass bestimmte demokratische Werte viel offensiver und noch viel weiter nach außen und noch viel weiter und stärker ins Innere getragen werden müssen und das auch aktiver getan werden muss. Trotzdem, und damit würde ich gerne so ein bisschen eigentlich eine Schlussfrage an dich richten. Trotzdem ist am Ende ein ganz wichtiger Hebel einer, der nicht so leicht zu beantworten ist, wo ich auch nicht in Bausch und Bogen sagen möchte, Olaf Scholz handelt völlig falsch, er hätte eigentlich ABC. Nämlich die Frage, wie stark soll sich Deutschland auf Basis der Werte einer liberalen Demokratie, die der größte Teil der EU teilt, in der Welt einmischen? Wie stark soll Deutschland darauf hinwirken, dass diese Werte, die man hier als universell erkannt hat, also alle Menschen angehend, gefälligst auch in anderen Ländern zu gelten haben?
Das ist eine Frage, die ich ehrlich gesagt, seit ich irgendwie in der 7. Klasse was über Außenpolitik und das erste Mal was über die Schweiz erfahren habe, mit mir rumtrage. Weil man schaut ja dann schon, was so die Weltgeschichte angeht, immer wieder, also ich sage jetzt mal nicht nur die letzten 100 Jahre, sondern auch schon vorher auf die Schweiz. Und ich hatte dafür als Kind immer eine große Faszination. Wie haben die es geschafft, sich aus vielem so krass rauszuhalten? Also wenn man jetzt gerade mal irgendwie eine Karte des Zweiten Weltkriegs sieht und dann ist die Schweiz da einfach immer... so ein grauer Fleck. Ich meine, auch in Anführungszeichen, in Geldfragen haben sie sich ja dann nicht so rausgehalten. Aber so im Politischen schon. Ich glaube auch, dass es kein Zufall ist, dass Franziskus in der Schweizer Zeitung dieses Interview gibt und sagt, ja, man muss sich hier mal einfach irgendwie die weiße Flagge und...
Vielleicht hat er seine Schweizer Garde besucht, wo sie herkam.
Kann ja, sehen, ne? I don't know. Ich finde das eine total schwierige Frage, weil... wenn man das sieht, wenn man sieht, wie sich beispielsweise die Schweiz aus sehr vielen politischen Entscheidungen rausgehalten hat, dann hat es sie ja auf Dauer auch, würde ich sagen, beschützt wahrscheinlich. Ich finde es immer richtig aufzustehen. Ich finde es immer wichtig, für das Richtige aufzustehen. Und das Richtige ist hier, gegen Russland aufzustehen. Und ich wüsste nicht, ob ich in einem Land leben wollen würde, das sich aus solchen großen Unrechtsfragen raushält, weil ich finde, das ist auch Teil beispielsweise des Schweizer Verständnisses von, wer sind wir und wie verhalten wir uns, dieses diplomatisch sein, gut verhandeln können, vielleicht immer so ein bisschen einen Schritt zurückzutreten. Das ist eine Eigenschaft, die man, finde ich, bewundern kann. Persönlich geht es mir aber schon so, dass ich es wichtig finde, gerade in so einer hochpolitischen Zeit wie jetzt, sich persönlich zu äußern, aber auch PolitikerInnen zu haben, die sich nicht enthalten. Ich finde, Deutschland hat sich in den letzten politischen Entscheidungen ein paar enthalten, wo ich sagen würde, das war falsch, das war nicht richtig. Ich möchte eigentlich in einem Land leben, in dem man eine Meinung zu so einem Thema hat und zwar eine, die auf einer demokratischen Seite ist. Und es kann nur sein, dass man das verurteilt. Und da halte ich es persönlich eher beispielsweise mit Finnland, die ja gerade gesagt haben, die Ukraine kriegt von uns alle Waffen und die dürfen natürlich selbst entscheiden, wie sie die einsetzen. Sie werden die schon richtig einsetzen. Das ist für mich die richtige und wichtige Aussage. Ich finde es persönlich, ohne jetzt Militär- und Waffenexpertin zu sein und irgendwie tiefere Ahnung von dem Taurus-System zu haben, schwierig zu sagen, wir geben euch hier eine Waffe, aber wir haben ein bisschen Angst, dass ihr die Waffe einsetzt und wie ihr die einsetzt. Wir glauben euch da nicht so recht. Wo man auch hier sagen muss, die Historie in der Ukraine war bis jetzt so, dass sie alle Waffen genauso eingesetzt haben, wie das abgemacht war und jetzt nicht irgendwie plötzlich heimlich Waffensysteme umprogrammiert haben, um damit Russland anzugreifen. Und ich persönlich, aber das ist jetzt einfach nur eine persönliche Meinung, halte es da wirklich so, dass ich sagen würde, ich finde es wichtig und richtig aufzustehen und laut zu sein, auch wenn es bedeutet, dass man natürlich auch eine Gefahr eingeht. Die geht man ein, wenn man aufsteht und laut ist. Ja. Wie geht's dir?
Ich finde deine Haltung richtig. Ich teile sie allerweitestgehend. Ich habe aber einen kleinen Funken in mir, der manchmal ein bisschen größer und manchmal ein bisschen heller glimmt und manchmal ein bisschen weniger hell glimmt. Und das ist ein Funken der Ratlosigkeit. Mhm. Weil das, was du sagst, ist meine Haltung, was Werte angeht. Ich kann nicht genau sagen, was daraus folgt, zwingend folgen muss, wo rote Linien sind, wo die Grenzen sind und vor allem, bei welchen Übeln, wenn man sich zwischen zwei entscheiden muss und dann die Haltung, die du skizziert hast, die führt dazu, dass man sich irgendwann zwischen zwei Übeln entscheiden muss, man eher sagt, naja, okay, wir gehen jetzt auf, sagen wir mal, despotische Golfstaaten zu und kaufen da unser Gas, weil wir keins mehr von Russland haben wollen. Ja, das ist eine ganz konkrete Folge davon. Da bin ich mir nicht mehr so sicher, in diesen kleinen Ratlosigkeitssphären, ob es leicht ist zu sagen, wir stehen hier international unverhandelbar für diese und jene Rechte. Und wenn wir das nicht komplett durchkriegen, dann machen wir halt einen Seitenweg. Also ich glaube, das ist nicht immer ganz leicht. Und diese kleine Ratlosigkeit, die halte ich mir offen. Obwohl ich weiß, du hast da die Haltung, die ich teile, die ich für richtig halte. Ich glaube, manchmal ist es nicht so einfach, die richtige Wahl zu treffen, was ist das größere und was das kleinere Übel?
Du, ich glaube auch ganz ehrlich, ich habe mich gerade auch gefragt, was ist die bequemere Haltung? Ich, die sagt, wir stehen hier ganz klar an der Seite von der Ukraine gegen Russland, was ja im Zweifel bedeutet, dass es hier Krieg gibt. Und ich sage das als Mensch, der nie Krieg erlebt hat. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich glaube, dass es so nasty und schlimm werden kann, dass meine Haltung ja bedeutet, dass ich das auch im Zweifel in Kauf nehmen würde. Und ich glaube, ich bin die Person, die das jetzt sagt und sich nicht darüber bewusst ist, wie sehr sie das in Kauf nehmen würde, auch als Mutter von drei kleinen Kindern, irgendwie Krieg in unserem Land für gut zu heißen. Und auf der anderen Seite sehe ich deinen Punkt und habe mir auch schon überlegt, ob das meine Haltung zu diesem Thema sein könnte. Ich finde das aber genauso bequem wie wahrscheinlich mich, die nicht bis zum letzten Schritt durchgedacht hat. Weil zu sagen, ja, ich sehe das grundsätzlich so, aber da ist so ein Rest Zweifel da. Naja, wenn man was grundsätzlich so sieht, dann finde ich, ist es schwierig, weil diese Restzweifel sind ja genau die Punkte, über die sich gerade gestritten und verhandelt wird. Nämlich, wo sind die roten Linien? Weil wenn man eine Grundhaltung hat, muss die ja in irgendeiner Form durchgesetzt werden. Und Putin stellt sich ja gerade hin und geht genau auf das und sagt, ja, ja, ich sehe eure Grundhaltung, aber wie sieht es denn jetzt aus mit dem Taurus-System? Wie sieht es denn aus mit der Krim? Wie sieht es denn aus mit dieser Grenze?
Mit jener Atombombe, genau, die wir zufällig dann doch werfen würden.
Weil er versucht gerade ja diese Grenzen, an diesen Grenzen zu rütteln, weil er weiß, an der Grundhaltung kann er nicht rütteln. Aber wenn er erstmal die Grenzen angeht, dann kann er irgendwann sagen, ja, eure Grundhaltung ist ja eigentlich schon seit Jahren hinüber, weil hier, hier und hier habt ihr euch ganz anders verhalten. Und ich finde, genau das ist halt diese Spaltung, die er gerne hätte, die Ambivalenz, die man wahrscheinlich auch in sich selbst hat, wenn man das ein bisschen weiter denkt, weil natürlich ist es bequem und einfach zu sagen, wir stehen an der Seite der Ukraine, wir sind alle mutig und tschüss. Wenn man nicht die Konsequenzen von so einer Aussage auch mit einberechnet.
Ja, du hast vollkommen recht, wenn du sagst, das ist Putins Ziel, genau diese Zweifel zu verstärken und zur Spaltung zu bewegen. Und wenn wir am Anfang die Frage aufgebracht haben, warum eigentlich diese Äußerungen vom Papst gefährlich sind, dann ist die Antwort darauf, weil sie genau diese Zweifel verstärken und weil sie genau darauf hinwirken, was Putin eigentlich möchte, nämlich, dass alle einigermaßen vernünftigen Länder anfangen abzuwägen und zu zweifeln, nicht so genau wissen, sich zurückziehen und dann in ihrer gewissen Ratlosigkeit, handlungsunfähig oder starr werden, dass er einen Durchmarsch machen kann.
Leute, das waren unsere Gedanken zu den Aussagen des Papstes, aber am Ende einfach zu dem weiterhin grausamen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Wir freuen uns, wenn ihr mitdiskutiert, wenn ihr uns eure Gedanken zu diesem Thema, aber gerne auch Vorschläge zu anderen Themen schickt. Ihr erreicht uns auf Instagram, auf X und auf Threads. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns eine Mail schickt. Unsere Mailadressen findet ihr natürlich auch online. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, und dann hören wir uns wieder nächsten Donnerstag. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.